Willkommen zu Alles wird Strom, Energiewende jetzt, euer Lieblingspodcast, hoffe ich doch. Heute wird's richtig genial, wie eigentlich immer, aber heute ganz besonders, denn heute geht's um Männer, die buchstäblich die Welt verbrennen. Ölmilliardäre, Oligarchen und Konzerne, die seit Jahrzehnten alles dafür tun, um den Klimaschutz auszubremsen. Und was das alles auch noch mit Petro-Maskulinität zu tun hat, das klären wir heute auch noch. Denn der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen zählt unseren heutigen Gast, Christian Stöcker, zu den besten Klimareporterinnen und Reportern Deutschlands und für mich auch ein absoluter, großartiger Mensch und Autor und Journalist. Christian Stöcker ist heute bei uns.
Danke für die Einladung.
Ja, ich finde es einfach nur genial. Ich habe dein Buch gelesen, Christian, Männer, die die Welt verbrennen. Und ich kannte viele von diesen Dingen natürlich schon, aber ich habe es noch nie erlebt, dass es so auf den Punkt einfach mal diese Absurdität klar macht, was eigentlich in der Welt passiert. Wir wissen, was kommt, aber es gibt unfassbar viel Geld, was verhindern möchte, dass wir ins Tun kommen und versuchen tatsächlich die Emissionen runterzubringen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist als Bestseller-Autor. Leute, dieses Buch kann ich nur empfehlen, dass du hier bist und dass wir mal heute darüber sprechen, wie viel Geld das eigentlich ist, was dort die fossile Industrie verdient. Weil uns wird immer vorgehalten, ey, ihr werdet bezahlt von der grünen Ideologie irgendwas. Und dann gucke ich immer ganz erstaunt, weil ich frage mich immer, welches Geld meint ihr denn da genau? Die ganzen Milliardäre aus der grünen Industrie, die kenne ich irgendwie nicht, habe ich noch nie gesehen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute mal echt ins Eingemachte gehen, was denn eigentlich da für Desinformationen gibt und gestreut werden.
Und bevor es losgeht, bedanken wir uns natürlich noch bei unserem heutigen Partner, der garantiert nicht die Welt verbrennt, sondern ganz im Gegenteil, wir haben nur Partner, die darauf einzahlen, die Energiewende voranzubringen. Da passt unser Kanalpartner GoE natürlich perfekt dazu. Man kann das Elektroauto nämlich unterwegs oder zu Hause sehr smart laden mit den GoE Wallboxen, hier zum Beispiel die Gemini. Aber sie haben auch noch den GoE Controller, damit nicht nur die Mobilitätswende, sondern auch noch die Energiewende gelingt. Das ist nämlich ein Energiemanagementsystem. Und damit kann ich PV-Überschuss laden, Stromflüsse messen, dynamisches Lastmanagement sicherstellen. Ja? Das heißt also, wenn die PV-Anlage zu Hause auf dem Dach Überschuss produziert, also der weiß dann ganz genau, wenn praktisch das im Haus nicht benötigt wird, dann geht es nicht für eine sehr geringe Menge ins Netz, wo man eh fast keine Vergütung mehr bekommt, sondern ins Elektroauto, um dann eben fast kostenlos zu fahren. So, dann misst er eben alle Stromflüsse, das hilft eben auch, um alle Verbraucher zu verstehen, wie Wärmepumpen oder Klimaanlagen und natürlich in Kombination mit den Charger mit den Wallboxen natürlich perfekt alles optimiert und dann eben noch das dynamische Lastmanagement. Und das darf man nicht unterschätzen. Ja, wenn viele Verbraucher gleichzeitig im Haushalt an sind, dann kann es eine Überlastung geben, die Sicherung fliegt raus, ja, es ist dunkel zu Hause, das ist nicht notwendig, denn hier wird die Ladeleistung dann auch von dem Charger automatisch geregelt über den Controller. Und wer es braucht, und dafür steht GoE, das ist schon genial und sich damit auskennt, der kann über die offenen Schnittstellen ja auch noch individuelle Anpassungen vornehmen. Also der GoE-Controller ist mit allen PV-Wechselrichtern kompatibel und auch allen AC-Batteriespeichersystemen. Checkt unbedingt GoE aus. Der Link ist im Beschreibungstext.
Christian, und deswegen meine erste Frage mal vorab. Über wie viel Geld reden wir denn eigentlich, wenn wir über die Gewinne der fossilen Industrie sprechen? Beziehungsweise hast du in dem Buch auch ganz schön durchgerechnet, die Subventionen, die da eigentlich diese Industrien bekommen.
Ja, das sind, also glaube ich, die zwei Zahlen, die man unbedingt kennen muss und bei denen ich immer wieder feststelle, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder so, dass auch Leute, die sich mit der Materie wirklich intensiv beschäftigen, diese Zahlen nicht kennen. Also es gibt eine Studie von einem niederländischen Energieökonomen namens Ariel Verbruggen, den Namen habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, das ist eine peer-reviewte Publikation, die basiert auf Daten der Weltbank. Und der hat ausgerechnet, wie viel Gewinn alle Ölkonzerne, Petrostaaten etc. im Schnitt pro Jahr gemacht haben von 1970 bis 2020, also 50 Jahre lang. Dazu muss man sagen, in den letzten 20 Jahren und auch jetzt in den letzten 5 Jahren ist da noch viel mehr verdient worden. Also die Gewinne der Ölkonzerne sind ja gerade, das ist bekannt auch im Zusammenhang mit Putins Angriff auf die Ukraine und so weiter, nochmal dramatisch gestiegen. Aber im Schnitt dieser 50 Jahre ist der Gewinn, nicht Umsatz, 1,03 Billionen Dollar pro Jahr. Eine Billion, ne, sind 1000 Milliarden.
Wahnsinn.
Gibt es so einen schönen Witz dazu?
Wahnsinn. Ja, an
Was
einem
ist der
Tag oder was?
Unterschied zwischen einer Milliarde und einer Billion? Ungefähr eine Billion. Ja? Weil also die eine Milliarde, die fällt in den 1000 Milliarden kaum ins Gewicht. Also eine Faustregel, eine Billion Dollar Gewinn pro Jahr macht ungefähr 3 Milliarden Dollar Gewinn pro Tag. 365 Tage im Jahr seit über 50 Jahren. Ja? Also eine Branche, die 3 Milliarden Dollar Gewinn am Tag macht, hat natürlich ein hohes Interesse daran, ihr Geschäftsmodell beizubehalten. So, und jetzt kommt die zweite Frage. Es gibt Zahlen vom Internationalen Währungsfonds für das Jahr 2022. Dazu muss man sagen, 2022 wurde auch besonders viel subventioniert, ja, auch in Deutschland, Stichwort Tankrabatt, Gaspreisbremse und so weiter, ja. Also Subvention heißt ja, Steuergeld wird eingesetzt, um fossile Brennstoffe billiger zu machen. Das sind die sogenannten expliziten Subventionen. Der Steuerzahler macht den Sprit billiger, ja. Und im Jahr 2022 waren das weltweit laut Internationalen Währungsfonds die expliziten Subventionen 1,3 Billionen Dollar. Also
Wahnsinn.
1.300 Milliarden. Also ne, nochmal so
Das
zu
ist
merken im Kopf.
fast genau der Gewinn.
Ne, es sind
Ja.
300 Milliarden mehr als der Gewinn, der durchschnittliche.
Genau.
Ja, also eine Branche, die
Wahnsinn.
eine Billion im Jahr im Schnitt verdient, bekommt in einem einzigen Jahr 1,3 Billionen Dollar Steuergeld dafür. Ja, mit diesem Modell kann man auch mit schimmeligem Brot sehr reich werden, sage ich immer.
Ich wollte gerade sagen.
Also diese Branche, muss man sagen, das ist im Jahr danach, also die Zahlen differieren so ein bisschen, je nachdem, welche Organisation man fragt, aber auch im Jahr 2023 waren es deutlich über 800 Milliarden explizite Subventionen mindestens. Und dazu kommt, das sind nur die expliziten Subventionen, da sind die impliziten Subventionen sowas wie, es werden überhaupt keine Steuern erhoben. Stichwort Kerosinsteuer gibt es nicht in Europa zum Beispiel, ne? Dieselprivileg etc. etc. Und auch natürlich sowas wie nicht eingepreiste Schäden. Wir wissen alle, eine Tonne CO2 verursacht jetzt auch schon massive Schäden. Ja, wir haben schon wieder Extremwetterkatastrophen gesehen, die gigantische Summen kosten und natürlich auch Menschenleben kosten dieses Jahr. Ist immer noch im Gang, die ganze Zeit. Gerade wieder in Italien, mörderische Überschwemmungen, deutsche Touristin ums Leben gekommen. Das sind alles durch Klimawandel verstärkte Extremwetterkatastrophen. Die kosten Geld. Und wenn man diese Kosten wirklich ehrlich mit einrechnet, sagt der Internationale Währungsfonds, muss man nochmal ungefähr knapp 6 Billionen pro Jahr drauflegen. Dann also die
Boah.
expliziten und die impliziten Subventionen zusammen sind 7 Billionen Dollar im Jahr.
Wahnsinn.
Und auch das ist nicht mal
Wahnsinn.
fair gerechnet, weil eigentlich sind die CO2-Schäden noch viel höher als das, geben die Autoren
Ja.
dieses Berichts auch zu, das, was der Währungsfonds da ansetzt. Also eigentlich muss man sagen, nur die CO2-Schäden alleine kosten uns 7 bis 35 Billionen Dollar im Jahr. Also
Weil so Ernteausfälle und so, das wird dann gar nicht so richtig
genau,
reinberechnet, ne?
ganz
Sondern
viel
nur
wird
die
da ignoriert
Überschwemmung oder.
so, ne? Oder das war ja schon immer so und so weiter. Das stimmt aber eben einfach nicht. Also es gibt halt ganz viele Extremwetterkatastrophen, bei denen glasklar ist. Brände, da ne, brauche ich jetzt nicht alles aufzuzählen, Dürren, Ernteausfälle, wie du sagst, Überschwemmungen, Erdrutsche,
Irre,
abbrechende
irre.
Berge, schmelzende Gletscher etc. etc. Das sind riesige Kosten, die da entstehen, die werden nicht eingepreist. Kurze Zusammenfassung, es hat noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Branche gegeben, deren Geschäftsmodell in Wahrheit so hoch subventioniert ist wie das Geschäftsmodell der Öl- und Gasindustrie und der
Wahnsinn.
Kohlebranche.
Aber
Wahnsinn.
Moment mal, aber das passt ja gar nicht zu der ganzen Erzählung immer da draußen, weil also mir wird immer ständig erzählt und uns wird immer ständig erzählt, ja, wir stehen ja für Energiewende, erneuerbare Energien. Ja, aber weißt du, das ist ja kein gutes Geschäftsmodell. Das muss ja alles nur subventioniert werden. Das funktioniert ja alles nicht. Und die ganzen Subventionen und so weiter, das ist alles künstlich. Und das ist ja dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, genau andersrum. Die ganzen Dinge, die verbrannt werden, die werden so krass subventioniert, nicht die Erneuerbaren. Das ist
So
genau
ist es.
andersrum, oder wie?
So, genau so ist es. Also
Hä?
das, aber das, dass die Leute alle glauben, sozusagen, deswegen ist es eigentlich einer der entscheidenden Gründe, warum es dieses Buch gibt. Die Männer, die die Welt verbrennen, haben in den letzten 50 Jahren eine sehr, sehr, sehr effektive und sehr gut finanzierte globale Struktur zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung geschaffen. die machen strategische Kommunikation seit spätestens 1980, ja, aller spätestens seitdem, eigentlich schon früher, wissen Exxon und aber auch Total in Europa und andere Ölkonzerne, dass sie den Planeten aufheizen mit ihrem Geschäftsmodell. Und seitdem haben sie gewaltige Strukturen zur Beeinflussung der Öffentlichkeit hergestellt. Das ist auch jetzt nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie oder so, das kann man ganz klar zeigen. Ja, da sind Milliarden geflossen in Thinktanks und Stiftungen und gekaufte PseudowissenschaftlerInnen und natürlich Lobbyismus im klassischen Sinne. Es sind hervorragende Beziehungen zu gewissen Medienhäusern aufgebaut worden, etc., etc., etc. Das schlägt sich
und auch gekauft worden, ne? Die Medienhäuser oder Konzerne wurden teilweise auch gekauft. Du hast die KKR-Gruppe hier in dem Buch drinstehen als einer der größten Private Equity Fonds mit 80% in Fossilen investiert, der dann Medienkonzerne kauft, wie die Springer-Presse, um da dann Einfluss auch zu üben. Und du hast
Politico.
Ja, genau, das also und der Name, den du jetzt gerade nicht gesagt hast, so ein Hartland-Institut, diese Namen von diesen Institutionen, die stehen hier auch alle in deinem Buch und lassen sich nachverfolgen mit Quellenangaben etc. Also hochwissenschaftlich hier drin, ne? Also nur, dass du sagst, ja, da sind Organisationen mit hunderten von Mitarbeitern, die Desinformationen streuen. Ja, und hier stehen dann auch die Namen von den Dingern drin. Hartl-Institut hast du da reingeschrieben, hat gerade 4 Milliarden von Charles Koch übertragen bekommen als Finanzierung, Anschubsfinanzierung der Desinformationskampagnen. 4 Milliarden Dollar, unglaublich, dafür hat er extra ein Gesetz ändern lassen, hast du geschrieben, damit die NGO da keine Steuern zahlen muss. Also völlig gaga, wie viel Geld dann auf der einen Seite da versucht, das alles zu verhindern.
Ja, also Charles Koch ist so das extremste Beispiel. Die Washington Post hat irgendwann mal vor 10, 15 Jahren versucht, sozusagen in so einer großen Investigativarbeit irgendwie das ganze Geflecht von Subunternehmen und Pseudo-NGOs und Thinktanks und Institutionen auszuleuchten, die der und sein sogenannter Donors Trust vorbeifinanziert haben. Und das ist, da steigt kein Mensch durch. Ja? Das sind Dutzende von unterschiedlichen Organisationen, wo das Geld hin und her fließt und so weiter. Die amerikanische Journalistin Jane Mayer hat ein Buch geschrieben, das heißt einfach nur Dark Money, das primär von dieser ganzen Szene handelt. Denn dazu kommt natürlich, das sind alles Leute, Charles Koch ist Multi-Milliardär.
Einer der reichsten Männer der Welt, ja.
Privatvermögen mindestens 60 Milliarden Dollar, so irgendwo in der Größenordnung. Und das ist auch ein Pionier des sogenannten Corporate Veil, also der Verschleierung von Unternehmensstrukturen, weil Koch Industries ist ein Privatunternehmen, kein börsennotiertes. Und was da wozu gehört, auch innerhalb der Unternehmensstruktur und wer da worüber genau Aufsicht hat und so weiter, wird möglichst intransparent gehalten. Das heißt, die hatten schon sehr viel Erfahrung damit, einfach aus Geschäftsinteresse und natürlich Steuervermeidungsgründen und so weiter, solche Strukturen intern zu betreiben. Und das gleiche Prinzip haben sie dann auch auf ihre Industrie der strategischen Kommunikation angewandt. Und die Tatsache, dass die Leute alle glauben, erneuerbare Energien sind teuer und fossile Brennstoffe sind billig, nicht fossile Brennstoffe sind hochsubventioniert und erneuerbare Energien sind in Wahrheit, wenn man sie fair vergleicht, längst viel, 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 viel billiger, ist ein Erfolg dieser strategischen Kommunikation. Das muss man ganz klar sagen. Die Welt ist in den ökonomischen Fragen rund um das Thema Energie kollektiv extrem desinformiert. Und man macht sich natürlich nicht sehr beliebt, wenn man das deutlich ausspricht, weil auch die Leute selber ja ungern hören, dass sie in Wirklichkeit ein völlig verzerrtes Bild von der Realität haben.
Wahnsinn. Also du zeigst es in deinem Buch, finde ich ja ganz hervorragend auf, wie das dann alles vonstatten geht, weil genau das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, das ist keine Verschwörungstheorie oder sowas, ja. Das ist natürlich immer das Einfachste, ja, wenn man dann mit den Wahrheiten um die Ecke kommt, das dann immer so von den Gegnern die Gegner stempeln das dann als Verschwörungstheorie ab und damit ist das auch schon gleich wieder weg vom Fenster, sondern nein, das ist keine Verschwörungstheorie, das kann man alles nachverfolgen, ja. Follow the money ist da auch immer ein gutes Stichwort, weil dann findet man oft mehr raus. Du zeigst dann ganz gut auf, ohne jetzt da völlig in alle Details zu gehen, wie dann wirklich mächtige Multimilliardäre, die auch ihr Geschäftsmodell auf Verbrennung der Welt, auf fossilen Brennstoffen aufbauen sozusagen, dann ganze Netzwerke stricken Also sprich Netzwerke, die Politiker, wo Politiker eine ganz große Rolle spielen, große Medienmogule eine Rolle spielen, also Menschen, die Medienmacht haben, Zeitungen, Fernsehsender etc., pp., Publikationen. Und aber eben auch, wie du es gesagt hast, Pseudowissenschaftler, da bricht mir das Herz, wenn ich sowas höre, weil ich finde irgendwie, die Wissenschaft ist sowas Heiliges, nee, es klingt blöd, das ist nicht Heiliges, aber sowas Wichtiges, sowas Ehrliches, und dann, dass man das nutzt für seine Zwecke, um dann sozusagen da einfach falsche Wissenschaft zu publizieren, nur im eigenen Interesse. Und da sieht man ja, wie ganzheitlich das gedacht ist, ne? Politik, Medien, Wissenschaftler, also es ist ja wirklich so ein wirklich extrem, wenn es jetzt für einen guten Zweck wäre, würde man ja sagen, wow, bravo, also wirklich, also das ist ja wirklich einfach nur krass, wie erfolgreich gut ihr seid, aber da es ja für so einen negativen Zweck eingesetzt wird, sprich den Menschen ganz bewusst falsche Informationen zu geben, Politikern Werkzeug mit auf den Weg zu geben, wie sie sich sozusagen da durchwursteln, um im Interesse der fossilen Lobby da so die Dinge durchzusetzen. Das ist schon krass, ja. Und das ist ja nicht nur so seit ein paar Jahren so, sondern seit Jahrzehnten. Sprich, das ist keine Verschwörung, sondern das findet statt, das ist Realität, das ist Fakt. Und das ist praktisch ein riesengroßes weltweites Brainwashing über Jahrzehnte hat da praktisch jetzt stattgefunden.
So kann man es sagen. Das klingt brutal, ist aber so. Ich meine, der Witz ist, es ist ja ehrlich gesagt auch in letzter Zeit gar nicht mehr heimlich. Also ich weiß nicht, wie viele von euren Hörerinnen und Hörern sich erinnern, wer Außenminister geworden ist, als Donald Trump zum ersten Mal US-Präsident wurde. Der erste, also der hat ja in der ersten Runde seine Minister sehr häufig ausgetauscht, weil da immer noch Leute waren, die immer sich noch getraut haben, mal Widerworte zu geben. Der erste amerikanische Außenminister unter Donald Trump war Rex Tillerson, der bis zu diesem Zeitpunkt amtierende CEO von Exxon Mobil, dem größten Ölkonzern der USA. Also der Chef der größten Ölfirma wird nahtlos Außenminister der zu diesem Zeitpunkt mächtigsten Supermacht der Welt, weil die Republikaner die Wahl gewinnen. Und jetzt ist es wieder so, dass der Handelsminister der USA ein Vertreter der amerikanischen Fracking-Branche ist. Auch der George Latnik, ja, W. Bush und George Bush Senior sind beide Sprosse der Ölindustrie, genauso wie Dick Cheney, der mal Vizepräsident war. Also die Verzahnung zwischen der amerikanischen Ölbranche und der amerikanischen Regierung, insbesondere den Republikanern, ist alles andere als geheim. Ja, das wird in aller Öffentlichkeit betrieben. Und was Donald Trump im Moment, Stichwort Wissenschaft, jetzt gerade mit der Wissenschaft, nicht nur mit der Klima- und Energieforschung, sondern auch mit anderen Bereichen macht, ist ja nun nicht zu übersehen. Aber er hat eben zum Beispiel auch 5 Leute, die bekannt sind als Klimawandelskeptiker, ich sage das mal mit Anführungszeichen in der Luft, irgendwie angeheuert, um einen Bericht über die Klimapolitik der USA zu produzieren, in dem im Prinzip halt drin steht, alles nicht so schlimm. Also was die neue Haltung der Ölbranche ist. Jetzt wird ja nicht mehr offen geleugnet, sondern jetzt wird halt so getan, als ob das alles nicht so tragisch ist und man bei bestimmten Dingen immer noch nicht so genau wüsste, wie der Zusammenhang exakt ist und wie dringlich das alles ist und so.
Also, aber das kippt ja gerade auch, ne? Also das kippt ja im Grunde gerade. Jetzt mit jeder größeren Katastrophe, sage ich mal, gibt es ja wieder mehr Forscher, mehr Evidenz dafür. Also irgendwann werden die Leute, also in Pakistan ist ja ein ganz extremes Beispiel, da sind ja 80% oder 90% der Bevölkerung absolut sensibilisiert für dieses Thema, weil da halt so oft auch solche Katastrophen passiert sind. Ich denke dann immer, ja, irgendwann müssen dann die Leute das vielleicht auch mal checken, dass sie da belogen werden, oder?
Das ist außerhalb der USA fast überall längst der Fall. Ja, hast du völlig recht. Es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr, ist in Nature Climate Change erschienen, also maximal hochkarätig. 130.000 Befragte in 125 Ländern weltweit. Also im Prinzip, es wurde die Menschheit befragt, wenn du so willst. Und die bekommen so Fragen gestellt wie, wärst du bereit, 1% deines Einkommens für die Bekämpfung des Klimawandels herzugeben? Da sagen weltweit 69% ja. Ja, also eine Zweidrittelmehrheit ist bereit, auch in Schwellenländern, ja, also Leute, die wirklich nicht sehr viel Geld haben, sind bereit, sage ich, 1% gebe ich her, um die Klimakrise zu bekämpfen. Also sie wollen auch ihr eigenes Geld zur Verfügung stellen. Das macht man nur, wenn man wirklich glaubt, dass was tatsächlich passiert. Über 80% sagen, wir müssen mehr gegen die Klimakrise tun. Und 89% der Befragten in dieser Studie, also 89% dieser 130.000 Befragten, sagen, meine eigene Regierung sollte mehr gegen die Klimakrise tun. Aber auch das wissen die Leute nicht. Ne? Im Moment in Deutschland ist auch das Klima so, ja, das tritt gerade in den Hintergrund und keiner will sich mehr so richtig mit Klimawandel beschäftigen und weil Wärmepumpen und tralala, ne, und Kampagne. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es so, es gibt gigantische globale Mehrheiten für besseren Klimaschutz. Also im Grunde hat die strategische Kommunikation längst versagt. Im Moment ist die strategische Kommunikation nur sehr erfolgreich im Kontext von Politikbeeinflussung.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Christian. Gab es denn irgendwie auch mal so einen Schlüsselmoment, wo die Industrie hätte umsteuern können? Oder vielleicht gab es vielleicht für dich auch so einen Schlüsselmoment, wo du jetzt gedacht hast, ey, ich muss jetzt mal hier so ein Buch schreiben? Also zwei Schlüsselmomente vielleicht?
Also der war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorher. Also aus meiner Sicht ist sozusagen ein Schlüsselmoment für die Welt, der in Deutschland auch den meisten Leuten nicht bekannt ist, tatsächlich komischerweise. Im Jahr 2009 unter Barack Obama gab es in den USA ein Gesetz namens Waxman-Markey-Bill. Die Gesetze haben da ja immer die Namen von den Abgeordneten, die sponsern sozusagen. Mhm. Mit diesem Gesetz wäre in den USA ein CO2-Preis eingeführt worden. Ja, also die groteske Marktverzerrung, von der wir vorhin gesprochen haben, diese gigantische Subvention durch nicht eingepreiste Schäden, nicht eingepreiste negative Externalitäten, wie der Ökonom sagt. Ja? Also wenn du Gift in den Fluss leitest, musst du halt auch in den USA für den Schaden aufkommen. Aber wenn du halt CO2 in die Atmosphäre leitest, nicht. Das sollte damals geändert werden. Das Gesetz hatte schon auch mit Stimmen von Republikanern das Repräsentantenhaus passiert.
Ah, ja.
Und dann kam, also das heißt, es hätte nur noch der Senat zustimmen müssen und dann wäre es Gesetz gewesen, dann hätten die USA ab 2010, 2011 einen CO2-Preis gehabt, der auch dann langsam gestiegen wäre. Das heißt also, das Narrativ, das richtet alles eh keine Schäden an, wäre sozusagen mit einem Gesetz zunichte gemacht gewesen und es hätte ganz andere Anreize gegeben, ein bisschen schneller umzusteuern. Dann kam Charles Koch und seine gekauften Thinktanks und Pseudo-NGOs und so weiter und haben zum Beispiel die sogenannten Americans for Prosperity, das ist also eine Pseudo-Grassroots-Organisation, die AfD wirft ja in Deutschland gerne anderen vor, sie würden Demonstranten bezahlen. In den USA ist das wirklich so, da gibt es also Leute, die werden da busweise dann angekarrt zu den Wahlkampfveranstaltungen von den Republikanern, die für dieses Gesetz gestimmt hatten. Und dann wurden die da niedergebrüllt, Climate Hoax und so weiter. Es wurden wahnsinnige Summen in ihre Gegenkandidaten investiert, wenn die sich darauf festgelegt haben, die Klimakrise zu leugnen. Und es wurden also diverse, nicht nur einer oder zwei, sondern diverse republikanische Abgeordnete sozusagen auf diese Art und Weise einfach mit dem Geld von Charles Koch und seinen Strukturen aus dem Amt entfernt. Es gibt da auch Leute mittlerweile, Bob Inglis ist so einer, die da ganz offen drüber sprechen. Also damals wurde mit reinem politischen Druck auf verschiedenen Ebenen, der mit Geld erzeugt wurde und sonst mit nichts, dafür gesorgt, dass dieser CO2-Preis nicht eingeführt wurde. Wäre er damals eingeführt worden, Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen, hätte die Welt heute ein anderes Gesicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das war der Punkt, wo Obama es nicht geschafft hat, die Krankenversicherung war wichtiger als der CO2-Preis und hat man halt das eine gemacht, das andere gelassen. In den Senat ist dieses Gesetz am Ende gar nicht mehr gekommen, weil es klar war, die Republikaner haben jetzt solche Angst vor Charles Koch, dass das eh keine Chance hat. Ja, weil sie wollten alle ihre Ämter behalten. Das ist ja im Prinzip das gleiche Phänomen, das wir jetzt im Zusammenhang mit Donald Trump aufsehen. Auch wenn er noch so großen Blödsinn, der absolut der republikanischen Lehrmeinung widerspricht, macht Zölle etc., halten alle die Klappe. Ja. Dann in Deutschland würde ich sagen, für mich war der große Kipppunkt in meiner persönlichen Wahrnehmung, also 2019 fängt Greta Thunberg an, sich da auf die Straße zu setzen mit ihrem Pappschild. Ich glaube, sehr zur Überraschung, ehrlich gesagt, der internationalen Öl- und Gasbranche und ihren Beeinflussungsstrukturen entsteht innerhalb kürzester Zeit plötzlich eine durchaus relevante globale Klimabewegung, ja, wo zu Spitzenzeiten Millionen von Menschen weltweit auf die Straße gehen. hat man heute schon wieder fast ein bisschen vergessen, wie viele das teilweise waren. Darauf musste dann das strategische Narrativ geändert werden. Da, an dem Punkt sind wir jetzt. Ja, jetzt wird nicht mehr Zweifel gesät an der Klimakrise, sondern Zweifel an den Gegenmaßnahmen und Zweifel am Zusammenhang zwischen Erwärmung und Extremwetter und so weiter. Also die strategische Kommunikation hat sich geändert, aber die Leute, die sie betreiben, sind immer noch da. Und dann kam Anfang 2020, glaube ich, oder war das noch 2019, ein Bericht einer Kommission der Bundesregierung, die Pläne ausarbeiten sollte zum Einhalten der deutschen Klimaziele. Was müssen wir machen, um unsere Klimaziele einzuhalten? Eine Kommission. Und diese Kommission legt dann ihren Bericht vor und es war in dem Moment, als der rauskommt, schon klar, das, was da drin steht, reicht nicht, um die deutschen Klimaziele tatsächlich einzuhalten. Das war klar. Und das lag natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass auch der Verband der Mineralöl- und Kraftstoffhersteller beispielsweise und die deutsche Automobilindustrie und so weiter Mitglieder dieser Kommission waren. Also ich habe damals gesagt, es ist so ein bisschen als Harald Juncke und Boris Jelzin erarbeiten Maßnahmen zur Eindämmung des Alkoholismus. Ja? Und das, also die Tatsache, dass man sozusagen sehenden Auges sich von den Lobbyisten einen Vorschlag machen lässt, der dann in Regierungshandeln übersetzt werden soll, von dem klar ist, dass man damit die selbst gesteckten Klimaziele nicht erreicht, obwohl längst klar ist, dass wir in einer existenziell bedrohlichen Situation sind, da bin ich wirklich so sauer geworden, dass ich dann angefangen habe, im Prinzip jedes zweite Wochenende mindestens eine Kolumne übers Thema Klima und alles, was damit zu tun hat, Energiepolitik und so weiter zu schreiben. Und also die Kolumne gab es schon vorher und da kam auch immer wieder die Klimakrise vor, aber diese ganz starke Hinwendung zu diesem Thema hat schon sehr stark mit diesem Moment zu tun.
Deine Kolumne, also du schreibst für den Spiegel,
ja.
Wo ist das noch? Oder ist das die Kolumne
im Spiegel? Das ist die Kolumne im Spiegel, die jeden Sonntag erscheint, der Rationalist seit 2016, also mittlerweile ziemlich genau 9 Jahren.
Und du könntest, und dann kannst du ja jetzt nahtlos weitermachen, wenn jetzt Frau Reiche da an der Regierung ist. Das muss ja für dich dann ein Freudenschmaus sein, weil da hast du ja dann, kannst du ja nahtlos weitermachen und das dann kommentieren. Also die Desinformation, die da gestreut wurde, verfängt sich ja ziemlich gut. Hat das dann auch so ein bisschen zu tun mit der Psychologie der Menschen, warum das so gut verfängt? Das wäre jetzt vielleicht mal meine Frage, warum sind die so erfolgreich?
Ja, also es ist sehr einfach, um es auf ganz kurzen Punkt zu bringen, Leute dazu zu bringen, ihr Verhalten nicht zu verändern. Ja, es ist sehr viel leichter, Leute dazu zu bringen, einfach weiter so zu machen wie bisher, als irgendwas anders zu machen. Und es gibt ja diesen Begriff der kognitiven Dissonanz, den haben viele schon mal gehört. Also wenn wir etwas wissen, das zu unserem eigenen Verhalten oder zu unseren Einstellungen im Widerspruch steht, dann erzeugt das ein unangenehmes Gefühl. Ja? Also ein Missklang im Kopf, das ist diese Dissonanz, kognitive Dissonanz. Ja? Und dann tun wir alles, das ist kein bewusster Prozess, sondern ein sogenannter System-1-Prozess, also das ist im Prinzip so was Automatisches. Ich würde jetzt nicht mit Freud hier kommen, sondern eher so kognitionspsychologisch sagen, Daniel Kahneman würde sagen, das ist ein automatischer, assoziativer Prozess, der dazu führt, dass wir dissonante Informationen abwerten. Also etwas, was die kognitive Dissonanz erhöht, ja, wird irgendwie abgewertet oder die Überbringer dissonanter Informationen werden abgewertet. Deswegen hassen die Leute so gerne Klimaaktivistinnen, ja, weil die ja unangenehme Nachrichten überbringen. Und konsonante Informationen wird aufgewertet. Beim Thema Klima ist mein Standardbeispiel, die Leute kommen dann immer um die Ecke mit, wir sind doch nur für 2% der Emissionen verantwortlich
ja,
in Deutschland.
Ja, genau.
Richtige Antwort darauf ist,
persönlich.
Wir sind aber für 4%, auf Platz 4, nicht 4%, sondern wir sind auf Platz 4, was die historischen kumulativen Emissionen angeht. Ja? Und wir sind, und vor uns sind nur China, die USA und Russland. Ja? Und die sind alle deutlich größer. Und dann kommen schon wir. Also wir haben an dem, was jetzt an Extremwetterkatastrophen passiert, einen gigantischen Anteil. Und wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja? Wenn wir etwas tun, dann hat das Konsequenzen. Haben wir übrigens auch schon bewiesen, kommen wir vielleicht noch dazu. Ne? Also da habt ihr über das Thema Photovoltaik schon sehr oft gesprochen hier in diesem Kontext. Und da hat deutsche Regulierung echt eine wichtige Rolle gespielt. Ja? Wir können, wenn wir wollen. Aber das wollen die Leute lieber nicht wissen. Also kommen sie mit den 2%. Ein Standardbeispiel, wenn ich jetzt mit meinen Studierenden über das Thema kognitive Dissonanz rede, aufgewertete konsonante Information. Jeder Raucher kennt einen Raucher, der 90 Jahre alt geworden ist. Na? Im Zweifel Helmut
Schmidt. Ja, es ist so. Na? Ist so. Kenne ich auch, ja? Tatsächlich.
Und das ist Aufwertung konsonanter Informationen. Man muss ja nicht an Lungenkrebs sterben. Es kann ja auch anders laufen. Ja? Also das sind Mechanismen, die sozusagen unbewusst die ganze Zeit ablaufen. Dazu kommt, wenn man jetzt, da geht es dann um Risikobewertung und so weiter, also wenn die Leute die Wahl haben, zwischen einem kleinen Gewinn jetzt und einem potenziell aber nicht sicheren größeren Gewinn später, nehmen die meisten lieber den kleinen Gewinn jetzt.
Ja.
Wenn man aber sagt, du machst jetzt kannst jetzt mir 20 Euro geben oder es könnte sein, dass du mir in 3 Jahren 100 Euro geben musst, aber es nur mit einer Chance von 80% meinetwegen, dann zocken die Leute lieber. Also wenn es um einen nicht sicheren Verlust in der Zukunft geht, sind die Leute bereit zu zocken. Ja, das ist eine Konstante, die in ganz vielen kontrollierten Experimenten
Spieltheorien auch vorkommt, ne?
Ja.
Ja.
Also das ist natürlich eine sehr ungünstige Ausgangslage, wenn der Wetteinsatz die Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Ja? Aber so sind wir eben kognitiv. Das ist nicht so, dass wir nicht in der Lage sind, uns dagegen zu wehren. Und wenn man es weiß, ist das schon der erste Schritt, um möglicherweise die Bewertung etwas anders zu machen. Aber wenn man eben strategische Kommunikation macht, um daran zu arbeiten, dass sich nichts ändert, kann man auf diese Knöpfe sehr leicht drücken. Und das Thema, also dissonante Informationen und konsonante Informationen zum Thema weg von Öl und Gas, da können wir jetzt den Rest der Zeit damit verbinden, bringen Beispiele aufzuzählen. Ja? Also alle eure Hörerinnen und Hörer haben schon mal gehört, dass Elektroautos dauernd brennen zum Beispiel. Ja? Das ist, konsonante Information wird aufgewertet, Elektroautos sind gefährlich. Also die sind gefährlich, aber vor allem für das Geschäftsmodell von Charles Koch.
Die Windräder töten die ganzen Vögel.
Genau. Fakt ist,
und so weiter.
Elektroautos, da sind ja keine brennbaren Flüssigkeiten drin, anders als in Autos mit Verbrennungsmotoren. Autos mit Verbrennungsmotoren, nach den Zahlen, die es so gibt, brennen 6 bis 25 Mal so häufig wie, wie Elektroautos. Da kommt dann die nächste psychologische Konstante, die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Ja? Also die Bild-Zeitung, das hast du gerade angesprochen, bis jetzt noch gerade, wird jetzt gerade der Verkauf vollzogen, immer noch zu einem Drittel KKR gehört, einem großen Fossilinvestor, macht aus jedem brennenden Elektroauto eine Riesengeschichte. Oder viele erinnern sich vielleicht noch an den Frachter mit ganz vielen Automobilen drauf, der irgendwann in der Nordsee, glaube ich, Feuer gefangen hat. Da wurde dann ganz schnell kolportiert, es können nur die Elektroautos gewesen sein. Mittlerweile ist absolut klar, das Feuer ist ausgebrochen auf einem Deck, wo kein einziges Elektroauto stand, sondern nur Autos mit Verbrennungsmotoren. Aber die Berichterstattung, die in den Köpfen geblieben ist, ist, das waren die Elektroautos. Ja, wenn die auf einer Fähre brennen, dann ist das ganz schlimm. Also das ist eins von ganz, ganz vielen Beispielen, wo mit strategischer Kommunikation den Leuten so Nuggets an konsonanter Information zur Verfügung gestellt werden. Elektroautos sind auch nicht besser fürs Klima. Ja, mein effizienter Diesel ist in der Lebenszeitbewertung viel besser, was den CO2-Ausstoß angeht. Ist totaler Blödsinn, ist absolut glasklar falsch. Aber diese Art von Geschichte verfängt. Genauso wie die Geschichte, erneuerbare Energien werden subventioniert und fossile Brennstoffe werden nicht subventioniert, was einfach falsch ist. Aber das heißt, es ist, wenn man weiß, wie es geht, nicht so schwierig, und wenn man die entsprechenden Outlets und Kanäle hat, nicht so schwierig, da auf die richtigen Knöpfe zu drücken, damit die Leute weiterhin der Meinung sind, sie tun das Richtige. Ja? Weil niemand möchte ja das Falsche tun.
Jetzt sagst du ja, ich meine, das ist ja sehr provokant, dein Titel, ne? Männer, die Welt verbrennen, ja? Du böser, böser Mann, ja? Das kannst du doch nicht sagen. Es gibt doch bestimmt auch ein paar Frauen, die Welt verbrennen. Nee, aber jetzt mal, die Petromaskulinität habe ich kurz auch angesprochen, die da wohl damit dahinter steckt. Also kannst du gleich nochmal genauer drauf eingehen, wieso du jetzt wirklich die Männer so hier auf die so drauf zielst, weil ich meine, es gibt ja immerhin eine Frau Reiche jetzt in Deutschland, aber gut, die verklärt vielleicht auch ein bisschen da was. Nein, Quatsch, aber und diese Petromaskulinität und was nochmal ein Gedanke dazu, ich frage mich immer, ob solche Leute selber auch den Klimawandel anzweifeln, sonst würdest du ja nicht Milliarden da reinstecken, das zu tun. Also so viel Geldgier kannst du gar nicht haben, um den Generationen, die nach dir kommen, die haben ja auch Kinder. und deren Kinder und so weiter.
Ja.
Die bewusst ins Verderben zu schicken, damit man selber jetzt noch auf seine 60 Milliarden nochmal 20 Milliarden obendrauf schmeißen kann, unnötigerweise? Oder glauben die wirklich an den ganzen Mist? Haben die sich selber schon so ein bisschen so in diesem ganzen Ding so gewühlt, dass sie selber dran glauben, dass es den Klimawandel gar nicht gibt?
Also ich fange mal am Anfang an. Also warum heißt das Buch Männer in die Welt verbrennen? Die Frage wird natürlich sehr oft gestellt, ist ja klar. Lustig ist aus meiner Sicht, also wenn das Buch 1985 rausgekommen wäre, hätte wahrscheinlich niemand gefragt, warum das Männer die Welt verbrennen heißt.
Ja.
Das ist so ein bisschen so sozusagen so inverser Sexismusvorwurf, der da jetzt irgendwie um die Ecke kommt.
Ich sag das aber natürlich nur bewusst ein bisschen provokant.
Ich habe das auch nicht so aufgefasst. Also Fakt ist erstmal, die Menschen, deren Namen da drin stehen in dem Buch, die in der ersten Reihe stehen und verantwortlich sind für das Problem, das wir da haben und daran arbeiten, dass wir nichts dagegen tun, das sind wirklich fast alles Männer. Das sind halt so Leute wie Wladimir Putin. Ja, das Schöne ist Koch. Ja, wenn wir aufhören, Öl und Gas zu verbrennen, dann haben wir plötzlich ganz viele Autokraten und sehr unsympathische Menschen kein Geld mehr. Mohammed bin Salman, ja, in Saudi-Arabien, der gerne mal einen Journalisten zersägen lässt, wenn er ihm nicht passt. Der Emir von Katar, der die Hamas finanziert, ja, der Herr Aliyev in Aserbaidschan und so weiter. Ganz viele oder fast alle, muss man sagen, Petrostaaten sind Autokratien oder Diktaturen. Und ich weiß nicht, ob euch eine Diktatorin einfällt. Mir fällt keiner ein. Ganz oben auf dieser Liste steht natürlich auch Donald Trump. Und all die Männer, die in seinem jetzigen und im vorangegangenen Kabinett hart daran gearbeitet haben, dass die USA wieder aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Und man muss auch sagen, auch die Chefs der Ölkonzerne, die ganz maßgeblich für die Finanzierung dieser ganzen Desinformationsstrukturen verantwortlich sind, sind natürlich alles Männer. Das hat natürlich auch was mit historischen Gründen zu tun. Ja? Macht wird in unseren Gesellschaften eben überwiegend nach wie vor von Männern ausgeübt. Und ich sage immer, die Männer, die die Welt verbrennen, haben auch durchaus weibliche Handlanger. Also das ist nicht nur Katharina Reiche, die irgendwie eine seltsame Begeisterung für das Verbrennen von Gas an den Tag legt und ein seltsames Desinteresse an dem exponentiellen Wachstum von Batteriespeichern, sondern auch zum Beispiel Sarah Wagenknecht, ja, die in Deutschland irgendwie immer noch als links gilt, aber in Wirklichkeit halt vor allem den Verbrennungsmotor liebt und die Wärmepumpe verachtet, weil Russland von Öl und Gas lebt und sie Russland als ihren Freund betrachtet. Also es gibt durchaus Frauen, die die Welt verbrennen, sage ich mal, aber die Hauptakteure sind alle männlich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Petromaskulinität. Ist kein Begriff, den ich mir ausgedacht habe, der stammt von einer amerikanischen Politikwissenschaftlerin namens Kara Daggett. Wird in den USA auch von Psychoanalytikern zum Teil benutzt. Es gibt aber auch sozusagen empirisch arbeitende Psychologen, die ein Herr Lewandowski zum Beispiel, Stephen Lewandowski, ursprünglich aus Australien, der ganz viele Studien zu dem Thema gemacht hat, die zeigen, es gibt so ein Konglomerat von Einstellungen und Haltungen, eher marktradikal, so ein bisschen sozialdarwinistisch, so kein großes Interesse daran, den Schwächeren zu helfen, sehr überzeugt von der eigenen Klugheit und Informiertheit und stark begeistert von fossilen Brennstoffen. Und sehr ablehnend gegenüber erneuerbaren Energien, die auch irgendwie so dann so als weiblich oder weich oder schwach immer charakterisiert werden. Das haben wir in Deutschland ja auch so ein bisschen, so ein Stichwort wie Flatterstrom. Ich will da jetzt kein Geschlechterding draus machen, aber das ist schon so, das ist so die Waschlappenenergie. Ja? Das ist so der Vibe.
Mhm.
Und dieses Konglomerat gibt es tatsächlich. Das kann man zeigen, dass man, es gibt eine Gruppe von Leuten, die zeigen, und Frauen kleben sich kein Greta-Schnupper-an-meinem-Auspuff-Aufkleber aufs Auto. Ja? Sowas machen Männer. Oder das Auto als Identitätsmerkmal. Es gibt auch Frauen, bei denen ist das so, aber das ist schon auch, gerade in Deutschland, eher ein Männerding. Ja? Krach machen mit Auto oder Motorrad, um die Nachbarn zu beeindrucken, die davon natürlich nicht beeindruckt, sondern genervt sind, ist ein Männerding. Dominanzgehabe in Form von Verbrennungsprozess öffentlich tun, ist ein Männerding. Also das ist, es gibt schon eine Geschlechterkonnotation, aber es ist jetzt nicht so, die Männer sind allein schuld am Klimawandel. Es ist allerdings so, muss man auch sagen, auch das kann man klar zeigen, unter den Folgen der Klimakrise leiden Frauen schneller und früher als Männer. Es gibt gerade, der Economist hat gerade letzte Woche eine große Geschichte daraus gemacht, dass große Hitze in Schwangerschaften zum Beispiel Mutter und Kind stark gefährdet. Ja? Also auch was natürlich Konfliktsituationen, Kriege und so weiter, die aus Wassermangel entstehen und so. In all solchen Situationen sind Frauen und natürlich Kinder immer die ersten Opfer. Das heißt, Frauen werden auch die ersten Opfer der Klimakrise sein, überall. Ja, dann jetzt zum letzten Teil deiner Frage, Robin, warum machen die Leute das? Das ist für mich auch das, was am schwierigsten zu verstehen ist. Ja? Also ich glaube, dass viele von den Leuten, die dafür sorgen, dass es so bleibt, sich selbst glauben, dass eines Tages dann schon die Wunderlösung aus dem Hut gezaubert werden kann, mit der man alles wieder gut macht. So, ja. Deswegen, also die Ölkonzerne und die OPEC reden ja sehr viel über Carbon Capture. Ja. Behaupten ja die ganze Zeit, wir holen dann einfach das CO2 wieder aus der Atmosphäre. Deswegen sage ich immer, also der einzig wahre CO2-Preis wären im Moment ungefähr $1,000 die Tonne. Ja. Weil das ist ungefähr der Preis für eine Tonne Direct Air Capture im Augenblick. Ja, das ist verdammt teuer, CO2 aus der Luft zu filtern und kostet auch wahnsinnig viel Energie, abgesehen davon, was übrigens auch nicht gehen wird ohne Erneuerbare. Aber ich glaube, dass die sich selber davon überzeugt haben, also Charles Koch zum Beispiel ist eben auch ein ganz extremer Marktradikaler, der schon seit den 70er Jahren auch in den USA so Programme finanziert, wo Richterinnen und Richter irgendwie indoktriniert werden, dass alles, was irgendwie nicht den Gesetzen des Marktes folgt, auch unamerikanisch ist und so weiter. Nur, dass er eben so diesen Aspekt, dass das Gesetz des Marktes aber die Einpreisung von negativen Externalitäten auch berücksichtigen müsste, gerne ignoriert. Ja, deswegen, um weiter diese Behauptung, der Markt macht es schon richtig, aufrechterhalten zu können, muss man dann eben sagen, es gibt ja gar keine Schäden durch die Klimakrise. Weil sonst würden auch Ökonomen wie Herr Hayek, der sozusagen so ein großes Vorbild ist von Charles Koch etc. und auch Teil der FDP übrigens, aber selbst der würde sagen, wenn du Gift in den Fluss leitest, musst du für die Schäden aufkommen. Und die Antwort, die man der Welt und glaube ich dann irgendwie auch sich selbst gegeben hat, war, es ist ja gar kein Gift. Ja. Und
CO2 ist gut fürs Pflanzenwachstum.
Bitte?
CO2 das Pflanzenwachstum. Ist gut fürs Pflanzenwachstum. Ja, das schreiben sie bei mir bei TikTok immer in die Kommentare.
Ja, also das ist übrigens lustig. Das ist zum Beispiel ein Narrativ, das hat die amerikanische Ölindustrie in den 90ern schon in einem, da gab es so eine große Organisation, steht auch im Buch, die damals ein Video produziert hat mit irgendwie einer grünenden Erde. Ja, alles ganz toll, weil CO2 ist ja toll für das Pflanzenwachstum. Ne? Also ich glaube, dass da so eine Mischung aus irgendwie Glauben an ein Wunder und massivem Selbstbetrug am Start ist, aber auch sehr viel, wie man in der Psychologie sagt, Verantwortungsdiffusion. Also wenn ich es nicht mache, dann macht es ja jemand anders. Ja, das, diese Argumentation haben wir auch in Deutschland ganz oft gehört. Hans-Werner Sinn, ja, so ein alternder Ökonom, der dann auch seiner alten Tage plötzlich noch zum Motorenforscher wurde, um der Welt weiß zu machen, dass der Verbrennungsmotor...
Energietechnik auch. Ja,
ja, genau, der kennt sich mit allen möglichen Sachen plötzlich ganz toll aus. Und der hat immer gesagt, ja, wenn wir in Deutschland das Öl nicht mehr kaufen, dann kaufen es halt die anderen.
Ja. Das ist witzig, weil in China ist es jetzt runtergegangen, der Ölimport.
Genau, also es ist völlig klar, dass die Ölindustrie ist eine sterbende Branche. Ja, wir waren an diesem Punkt jetzt noch gar nicht im Gespräch, aber erneuerbare Energien, Batterietechnologie und Elektrifizierung wachsen schneller als irgendetwas ökonomisch auf diesem Planeten jemals gewachsen ist, außer digitaler Technologie. Ja? Und natürlich ist das auch alles digitale Technologie, also Elektrotech, ja, wie der Think Tank Emma sagt. Im Jahr 2024 wurde weltweit doppelt so viel Geld in Elektrotech, also erneuerbare Energien, Speicher, elektrifiziertes Fahren etc., Wärmepumpen investiert, doppelt so viel wie in fossile Brennstoffe. Es wurde sogar mehr in Solarkapazität investiert als in Ölerschließung. Und weltweit wird, nochmal Quizfrage für eure Hörerinnen und Hörer, einmal kurz im Kopf beantworten, wie viel Prozent der zugebauten Kapazität weltweit zur Erzeugung von Strom im Jahr 2024, letztes Jahr, wie viel Prozent davon war erneuerbar? Also erneuerbar heißt natürlich dann Peak, ne? Kilowatt Peak, also wie maximale Leistung. Das ist kein ganz fairer Vergleich, ja, weil das Kohlekraftwerk läuft durch, aber trotzdem sieht man daran, wo das Geld hinfließt. Richtige Antwort ist, im Jahr 2022 waren 80%, im Jahr 2023 86% und im Jahr 2024 92,5% der neu zugebauten Kapazität weltweit erneuerbar. Stichwort Renaissance der Atomkraft. Ja? Es baut eigentlich niemand mehr irgendwas anderes. Und insbesondere in Afrika, aber auch in Pakistan, das habt ihr vielleicht schon mal besprochen, ja, da gibt es einen unfassbaren Photovoltaik-Boom. Wir haben mittlerweile knapp 80 Millionen zwei- und dreirädrige Elektrofahrzeuge auf der Welt, knapp 60 Millionen Elektroautos. Elektromobilität wächst immer noch exponentiell, auch wenn man in Deutschland sich gerne das Gegenteil erzählt. Der Markt für Verbrennungsmotoren schrumpft seit 2017. Das ist eine sterbende Branche, die Ölindustrie. Und als die Internationale Energieagentur gesagt hat, wahrscheinlich erreichen wir Peak Oil, also ab dahin sinken die Verkäufe 2030, war die OPEC ganz erbost und hat gesagt, bis 2050 tut sich da gar nichts. Ja, die wollen unbedingt ihr Geschäftsmodell erhalten und das versuchen sie im Moment gegen den Markt. Der Markt hat längst entschieden. Ja, das ist auch der Grund, warum Donald Trump jetzt Präsident ist, meiner Ansicht nach. Also die Ölindustrie hat unbedingt diesen Präsidenten gebraucht, der ja jetzt sogar versucht, andere Länder zu nötigen, mal langsam zu machen mit den erneuerbaren Energien und den Elektroautos. Ja, also er bekämpft ja aktiv jetzt auch Klimaregulierung in anderen Ländern. Und den Ausbau und der erneuerbaren Energien in anderen Ländern. Er beschimpft ständig über Windräder und so weiter. Das ist alles der Todeskampf der Ölbranche, den wir gerade erleben. Das wird nicht schön, aber sie wird untergehen. Ja, das steht absolut fest. Der Markt hat längst entschieden, das Geld hat längst die Richtung gewechselt. Und die Behauptung, wenn wir es nicht machen, dann machen es halt die anderen, die ist einfach erkennbar falsch. Weil ab einem bestimmten Ölpreis, wenn der immer weiter fällt, weil keiner mehr Öl kaufen will, ist plötzlich das ganze amerikanische Fracking, das dazu geführt hat, dass die USA jetzt der größte Erdöl- oder Fossilbrennstoff-, Öl- und Gasexporteur der Welt sind, größer als Saudi-Arabien. Das wird dann enden, weil Fracking ist verdammt teuer. Und bei einem Ölpreis unter einer bestimmten Grenze machen die alle dicht. Es sind auch letztes Jahr schon Fracking-Unternehmen in den USA pleite gegangen. Ja, das ist der Todeskampf einer Branche, deren Geschäftsmodell trotz dieser gigantischen Subventionen in Wirklichkeit oft nicht mehr profitabel ist. Und das Gleiche gilt für Wladimir Putin, wenn der Ölpreis unter $55 pro Barrel liegt, dann kann er seinen Krieg nicht mehr finanzieren. Also die Mäler, die die Welt verbrennen, wissen, dass ihnen gerade die Zeit davonläuft. Und deswegen ist auch so viel Aggression im System im Augenblick, glaube ich.
Aber das wäre jetzt auch so meine Abschlussfrage gewesen. Und das ist ja das Schöne auch in diesem Buch, wo du ganz am Ende dann sagst, naja, das stimmt auch positiv, weil du es gerade gesagt hast, es gab noch nie eine so dynamische und so schnell wachsendes Feld wie die erneuerbaren Energien und die teilweise dann die anderen Energien, also Kohle, Gas und Öl, ablösen. Tim Mayer hat das auch ganz toll in seinem Buch Strom beschrieben, dass das in einem irren Tempo nach oben geht. Du hast das jetzt hier gerade bestätigt. Was können wir denn machen? Vielleicht so klein, was ist denn die Lösung für uns? Weil wir haben jetzt eine Regierung, die offensichtlich überhaupt gar keine Nerven hat, sich mit dem Thema ernsthaft zu beschäftigen, sondern lieber weiter das so richtig rauszögert und noch ein bisschen mehr Gas verbrennt. Was ist so dein persönlicher Blick in die Zukunft? Was müssten wir machen? Und was sollten wir tun, damit wir es doch noch hinkriegen? Oder sollen wir es einfach so weiterlaufen lassen? Oder sollen wir alle in eine Bürgerenergie eintreten oder in Stromanbieter wechseln oder weiß ich nicht was?
Naja, also erstmal, ich unterrichte ja digitale Kommunikation, ja, und ich bin Psychologe, also ich hab vielleicht auch so ein bisschen so ein Bias immer Richtung, wir müssen die Leute besser aufklären. Meine Erfahrung ist, dass die Frage, die ich gerade gestellt habe mit den 92,5% oder andere Zahlen, über die wir am Anfang gesprochen haben, ja, eine Billion Gewinn im Jahr, den meisten Leuten in diesem Land sind die wahren Verhältnisse überhaupt nicht klar. Nicht mal Leuten, die in dieser Branche arbeiten. Also selbst bei der Solar World in München gehen da relativ wenige Hände nach oben, wenn man fragt, wie viele von ihnen wussten das. Und die Erfahrung habe ich an ganz vielen Stellen gemacht, bei Nachhaltigkeitskonferenzen, bei Klimaaktivistinnen und so weiter, bei Buchmessen. Da sitzen lauter Leute, die sich für dieses Thema interessieren und trotzdem weiß keiner, was gerade wirklich abgeht auf der Welt. Also im Moment brauchen wir eine massive Fakteninfusion für den öffentlichen Diskurs in Deutschland. Das ist auch eine Aufgabe natürlich ganz primär für Journalistinnen und Journalisten, aber auch Leute, die in der Lehre arbeiten, etc. etc.
Das also ist, die sollen ich, alle einen YouTube-Kanal machen. Hast du einen YouTube-Kanal oder Instagram oder TikTok oder
nein,
so?
Ich bin TikTok nicht, muss ich mal irgendwann anfangen. Ich habe natürlich einen.
Auf LinkedIn bist du sehr aktiv, da lese ich immer
genau.
sehr viel von dir. Das ist ganz
ich
großartig.
Bespiele im Moment 6 verschiedene Plattformen, weil X ist ja tot, aber ich bin immer noch, also man findet mich bei Mastodon und immer noch bei X, aber nur sendend sozusagen und bei Blue Sky und bei Insta natürlich auch und bei LinkedIn. Und bei Threads, aber das ist, ich habe nicht die Reichweite von einem Groß-Influencer. TikTok, muss ich sagen, mich jetzt auch noch dauernd vor eine Kamera zu stellen, ich weiß nicht, wann ich das auch noch machen soll. Ich habe ein bisschen zu viel zu tun im Augenblick.
Ja, aber du schreibst deine Kolumne, du schreibst das Buch, du bist jetzt bei uns zu Gast. Also ich meine,
ich bemühe mich.
Du betreibst ja offensichtlich großartig Kommunikation. Das heißt also, jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Ich meine, ich finde es immer so, ich unterhalte mich mit meiner Mama, ja, ich liebe sie über alles und manchmal verstehe ich das nicht, dass sie dann sagt, ja, aber man kann ja so als Einzelner, kann ich ja nichts machen, ja, wo ich immer denke, so, ja doch, natürlich zeigen ja ganz viele einzelne Menschen, dass sie natürlich was machen können und wenn, man muss ja nicht zum Influencer werden, wenn man nur mal mit seiner Familie und mal mit seinen Freunden mal in die faktenbasierte Kommunikation geht, wie du das so schön sagst, dann hilft das ja auch schon.
Ich habe mal noch eine Anekdote, wenn ich mir die Zeit noch gebe, die das ganz schön illustriert.
Du hast alle Zeit der Welt.
Ich hab neulich, man kann ja so eine Führerscheinerweiterung machen, wenn man so einen alten B-Führerschein hat, wie ich, mit der man einen sogenannte 125er fahren kann. Ja? Ich habe so einen Elektroroller, den fahre ich schon seit 2016. Deutsches Fabrikat, aber der ist mir zu langsam, weil der nur 45 km/h fahren darf. Ich möchte gerne einen fahren, der mindestens 60 fährt, weil sonst kriegt man im Stadtverkehr ständig Ärger mit irgendwelchen Autos, die hinter einem genervt sind. Und dazu habe ich diese Führerscheinerweiterung gemacht, da macht man 10 Fahrstunden und dann kann man ein bisschen schnelleren Roller fahren. Und dann saß ich da im Theorieunterricht, da muss man auch Motorrad-Theorieunterricht machen und da ist also ein, ich sag mal, ausgesprochen petromaskuliner Fahrlehrer, der früher LKW-Fahrer war und so weiter und den Verbrennungsmotor über alles liebt, der unterrichtet halt Motorrad, ne? Und der kommt dann irgendwann, hörte sich sehr gerne reden und fand sich auch sehr lustig und er kam dann irgendwann zum Thema
wie bei uns.
Wisst ihr, wie was besser ist fürs Klima, Elektroauto oder Verbrenner? Und dann kam natürlich, ich saß dann schon so und habe gedacht, jetzt weiß ich schon, was kommt. Dann kam natürlich der Verbrenner ganz klar besser. Und dann war ich, da sitzen 25 Leute, der redet eh schon immer viel länger, als wir alle wollen. Und wir wollen eigentlich alle nach Hause und so. Da dachte ich, widersprichst du jetzt oder hältst du die Klappe? Und dann dachte ich, nee, also eigentlich, wenn du jetzt nicht den Mund aufmachst, wie soll, also du kannst ja nicht dauernd
predigen.
Und dann im Zweifel die Klappe halten. Also habe ich gesagt, nee, sorry, aber das ist nicht richtig. Studienlage ist ganz klar, ein Elektroauto ist immer besser fürs Klima als der Verbrenner. Selbst wenn du deinen Verbrenner jetzt sofort abmeldest und dir stattdessen ein Elektroauto zulegst, ist Lebenszeit immer noch besser, als den Verbrenner weiterzufahren. Ja, die Studien mögen das sagen, hat er dann gesagt. Und dann ist was passiert, was mich total überrascht hat. Es sind lauter Leute, die alle einen Motorradführerschein machen wollen. Ja? Und dann meldete sich erst einer und dann noch einer und dann noch einer und alle sprangen mir bei. Und der Erste sagt, ausgebildeter Rettungssanitäter, nee, ist schon richtig. Also ab so und so viel 1000 Kilometer ist das Elektroauto klar besser. Und dann kam er und hat gesagt, aber die Ressourcen, die man da braucht für die Batterien, also so der klassische Kanon,
ja,
der
es geht immer weiter.
Der Sprüche. Ja, und dann meldet sich ein anderer und sagt, ja, aber weißt du, wie viele Ressourcen gebraucht werden, um Öl und Gas abzubauen? Ich habe dann gesagt, ja, was gibt so schöne Grafiken? Das ist die Kugel für das Öl, das jedes Jahr aus dem Boden gepumpt wird, die so groß. Und die für das bisschen Lithium, das ist ein winziges kleines Kugellagerkügelchen. Und dann kam noch ein Einwand und noch ein dritter widersprach. Und dann sind wir alle in die Pause gegangen. Und es war irgendwie, der Raum war überzeugt, dass der Fahrlehrer Unsinn erzählt hat. Und es war allen Anwesenden sehr wichtig, das gerade zu rücken. Am nächsten Tag bin ich dann noch nach Hause zur Bahn gelaufen. Neben einer Frau, so Mitte 50, kurze schwarz gefärbte Haare, war auf dem Weg zu ihrem Pferd. Also wir sind da auf dem Land jetzt, ne? Und dann meinte sie so, ja, was machst du so beruflich, habe ich erzählt. Und dann sagte sie, ach, deswegen hast du dich da gestern zu Wort gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich konnte einfach nicht still sein. Dann dachte ich, jetzt gibt's Ärger. Ja? Und dann sagt sie, das fand ich übrigens super. Ja, das geht nicht. Da sitzen lauter junge Leute, dass die weiterhin diesen Blödsinn erzählt bekommen. Also ich glaube, die Bereitschaft der Leute, sich die Fakten anzuhören und im Zweifelsfall sogar mit dazu beizutragen, dass die anderen die Fakten lernen, ist viel größer, als man denkt. Weil wir haben eine große, schweigende Mehrheit, das sagen alle Studien, das kann man ganz klar zeigen, für mehr Klimaschutz in diesem Land. Der KfW-Energiewende-Monitor 24. 80% der Leute in Deutschland halten die Energiewende für wichtig oder sehr wichtig. Aber der Eindruck in der Öffentlichkeit ist ein ganz anderer. Also mal die Kommunikation zu drehen, denn die Desinformation, die ist viral. Was wir brauchen, ist virale Information. Und da können wir alle was zu beitragen. Und natürlich halte ich es total für sinnvoll, irgendwie bei einer Bürgerenergiegruppe mitzumachen oder sich zu engagieren. Wir machen jetzt Photovoltaik auf das Dach unserer lokalen Schule oder was auch immer. Also sich mit anderen zusammenzuschließen und gemeinsam aktiv zu werden und im persönlichen Umfeld etwas zu tun, ist, glaube ich, macht gute Laune und trägt auch dazu bei, dass sich die Stimmung dreht.
Mega. Wow. Also Leute. Schön.
Lasst uns nicht mehr die schweigende Mehrheit sein.
Ich wollte gerade sagen, das gibt Hoffnung und das ist ja auch immer irgendwie das, was ich sage, auch in meinen Vorträgen. Alle, die es verstanden haben, müssen anfangen, das Maul aufzumachen und den Leuten, die Unsinn erzählen, das auch einfach sagen, dass sie Unsinn erzählen. Guckt euch dieses Buch an, schaut dieses Buch an, kauft dieses Buch. Ihr findet einen Link in der Videobeschreibung. Christian, ich sage danke, dass du hier warst. Es gibt noch Hoffnung für uns. Die exponentiellen Kurven sind eindeutig und dann sage ich, danke an euch fürs Zuschauen, Abo dalassen, teilt diese Informationen, werdet selber aktiv und bis bald. Ciao, ciao und danke an dich, Robin.
Und weiter so, Christian. Danke dir.
Danke euch beiden, Robin Felix. Macht's gut. Vielen Dank für die Einladung.